Geistlich wachsen beginnt damit, dass wir den Part tun, den Teil erledigen in unserem Leben, der uns obliegt, der mein Teil ist. Ich kann nur dann geistlich wachsen, wenn ich entdecke, dass mir Gott für diesen Prozess sozusagen die Steuerung und die Entscheidungsgewalt in die Hand gegeben hat. Ich kann nur geistlich wachsen, wenn ich mich sozusagen auf einen solchen Prozess in der Nachfolge mit Jesus Christus einlasse. Ich habe überlegt, wie könnte man das eigentlich so für uns mal in einem aktuellen Beispiel übersetzen? Wir haben ja momentan zwei ganz große Themen in Deutschland. Einmal die Frage mit Flüchtlingen und Asylanten und das andere große Thema ist das Thema Auto. Ich habe gedacht, nehmen wir das zweite Thema, nehmen wir Auto. Ich kann also sozusagen Autobesitzer sein. Ich habe ein Auto, das steht vor der Garage oder in der Garage, meistens vor der Garage, weil die Architekten noch nicht nachgekommen sind mit der Entwicklung von Garagen, die so groß sind, dass die neuen Autos reinpassen. Die Ausbildungskonzepte an den Universitäten hinken da noch der Autoindustrie hinterher. Dann habe ich also ein Auto. Dann stelle ich mir vor, ich gehe jeden Morgen runter, stelle mich vor mein Auto und sage, das ist ein schönes Auto. Es ist ein steingraues Auto. Es ist ein metallicfarbenes Auto. Dann laufe ich rum und sage, es ist ein wunderbares Auto. Es hat 4 Räder. Alle reichen gleichmäßig bis zum Boden. Ich könnte also sozusagen das Türchen auch aufmachen oder mit meinem modernen Schlüssel spielen und auf- und zuklicken. Und dann wird dann blinken da die Leuchten an allen 4 Ecken. Und dann kommt jemand um die Ecke und fragt, na, wie fährt sich's? Da muss ich sagen, weiß ich nicht. Ich habe ein Auto. Ja, bist du schon mal gefahren? Nö. Warum fährst du nicht? Weil man müsste sich entscheiden, einzusteigen, den Zündschlüssel einzustecken, umdrehen und dann platzen alle Träume. Denn dann kommt die Nagelprobe. Wie fährt es sich wirklich, dieses Auto? Wie laut sind die Reifen auf dem Asphalt? Wie hoch ist der Spritverbrauch? Bin ich auch einer Werbung aufgesessen? 5,3 Liter. Mal ein plus ein halb, dass man dann denkt, warum brauche ich immer 9 Liter? Steht auf 5,3 in der Werbung. Genau, in der Werbung. Wenn ich einsteige, dann merke ich, jetzt mache ich wirkliche, reale Erfahrungen. Jetzt kann ich nicht mehr nur träumen, wie es wäre, wenn ich mit dem Auto fahre. Ich kann nicht mehr sagen, es ist bestimmt ein schönes Auto. Ich kann auch noch später fahren. Ich habe mich entschieden, in dieses Auto einzusteigen und mich auf den Weg zu machen und mache nun reale Erfahrungen und werde dann auch mit mir selber natürlich konfrontiert. Bis ich eingestiegen bin in das Auto, habe ich den Eindruck gehabt, so ausgeglichen wie ich ist sonst niemand. Ich bin der Ruhepol selbst. Nichts bringt mich aus der Ruhe. Wenn ich Auto fahre, merke ich, die Liste derer, die mich aus der Ruhe bringen, ist lang. Da gibt es die Leute, die in der Kurve sich überlegen, ob sie abbiegen wollen. Und ich weiß dann immer nicht, parken die schon oder rollen die noch? Da werde ich zum Hirsch. Oder wenn ich auf der Straße fahre, ja? Und dann sehe ich, ich könnte 100 fahren. Und dann habe ich so Leute, die haben neue Reifen drauf. Jetzt haben die Angst, die werden schmutzig. Die fahren 60. Hinterm LKW. Mit Sicherheitsabstand. Sodass man kaum überholen kann. Da denke ich, hätte ich doch ein Auto wie James Bond. Lampen auf, auslösen. Es raucht ein bisschen, dann ist die Straße frei. Wenn ich mich aufmache und reinsteige, begegne ich mir mit dem, wer ich wirklich bin und wie ich bin, im Prozess selber. Ja, mancher denkt, ach, hätte ich es doch einfach nur stehen lassen, das Auto, dann hätte ich mir träumen können. Ja, dann ist aber auch die Gelegenheit vorbei. Das Leben träumen oder das Leben leben. Nachfolge beginnt damit, dass ich mich entscheiden muss. Ich kann es beobachten, ich kann dabei sein oder ich kann mich einlassen. Manche sagen dann, ha, das muss sozusagen aus mir herauskommen. Aber wie kommt es denn erst hinein? Wie kommt das Auto in mich hinein, dass ich es auch als Ausdruck dann fahre? Wir haben manchmal so geschickte Formulierungen, die uns um die eigentliche Frage herumleiten. Die machen uns so ein bisschen in gute Stimmung, aber sie bringen uns in die eigentliche Entscheidung. Die Entscheidung ist, will ich an dieser Stelle wirklich nachfolgen? Ich will das mal so sagen. Wir lesen in der Schrift, dass Jesus an Menschen vorbeigeht und sagt, folge mir nach. Und manchmal sind wir ja richtig froh, dass das bei uns heute nicht real so passiert. Ehrlich gesagt sind viele von uns da ganz froh. Weil Jesus nämlich dir in die Augen guckt und stehen bleibt. Und wartet. Und man merkt sozusagen, wie einem heiß wird, so rauf und runter. Im Sinne von, was will der jetzt von mir? Das kann ich dir verraten. Eine Antwort. Jesus guckt dich an, wenn er sagt, folge mir nach. Und wartet auf eine Antwort. Und diese Antwort hat immer, wenn Jesus gefragt hat, immer Entscheidungen nach sich gezogen, dass man entweder aufgestanden ist, dass man etwas gesagt hat, dass eine Veränderung, eine erkennbare Entscheidungssituation sichtbar wird für den Menschen, dem Jesus dort begegnet. Nachfolge und Wachsen im Glauben beginnt also damit, dass ich mich zuallererst entscheide, dass diese Situation für mich Wirklichkeit wird, was Nachfolge angeht. Ich will nachfolgen. Ich folge dir. Wir wünschen uns, wir haben in der Gemeindeleitung in dem Wochenende darüber gesprochen, auch über die, wie gesagt, Diakonate. Und wir haben festgestellt, mit einem ziemlichen Schmerz, ich sage das mal so an dieser Stelle ganz bewusst, dass etliche Geschwister unter uns hohe Kompetenz haben, hohe Begabung haben, die auch sie einbringen und entwickeln in unserer Gemeinde, aber wir leider sie oft nicht in Verantwortung rufen können, weil die grundlegende Frage nicht der Nachfolge Jesu, sondern diese Entschlossenheit, an dieser Stelle Christus verbindlich nachzufolgen in dieser Gemeinde, offen ist, unbeantwortet ist, nicht gegeben ist. Es hat etwas damit zu tun, dass ich mich entscheiden muss, dass Christus Entscheidungssituationen provoziert, wo er mich in die Entscheidung stellt, ob ich bereit bin, diesen einen Schritt zu gehen. Am Anfang sozusagen ist diese Entscheidungssituation, höre ich, wenn Jesus mir sagt, folge mir nach. Nun könnten einige sagen, das ist ja alles Struktur und alles Kirche. Wisst ihr, als Jesus Abendmahl feierte mit seinen Jüngern, hat er den Wein auch in irgendein Gefäß gekippt. Ein Gefäß für das Leben Christi braucht es immer. Ob es nun in dieser Gestalt oder in jener Gestalt sich darstellt, mag verschieden sein. Aber eigentlich ist etwas, was Christus tut, er beginnt immer sein Leben mit einer konkreten Gestalt. Er sucht immer, dass das Leben, was er schenkt, sich konkret realisiert. Jesus ist gestorben, konkret für Menschen, am Kreuz, ganz konkret, ganz real. Und es wird nur dann sozusagen entfaltet, es wird nur dann dazu kommen, dass wir mit Christus erweckt sind, wenn wir ihm unsere Antwort hörbar, sichtbar geben auf das Angebot, das er uns macht. Folge mir nach. Ich möchte an dieser Stelle auch hinweisen auf das, was auch nächstes Jahr wieder passieren wird. Wir haben auch für nächstes Jahr einen XXL-Gottesdienst geplant. Aber wir haben auch dieses Jahr noch einen XXL-Gottesdienst offen. Wir laufen auf den XXL-Gottesdienst am Ende des Monats im November zu und ich lade herzlich dazu ein, dass Menschen, die schon lange wissen, diese Frage, die Jesus mir stellt, habe ich schon so oft gehört. Sie ist mir so klar, es ist meine Lebensfrage, meine Entscheidungssituation, die ich seit Wochen, seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren vor mir herschiebe. Mein Wunsch, meine Einladung ist, dass du durch Christus die Antwort gibst. Steht vor dir, guck dich an, sag dir, folge mir nach, entscheide dich. Ergreif mein Leben, das ich dir anbiete. Ich würde mich freuen, wenn wir bei dem XXL-Gottesdienst viele Menschen an dieser Stelle aufnehmen können, viele Menschen taufen können, die diese Frage noch offen vor sich haben. Und wenn wir viele Familien mit Kindern, die ihre Kinder noch nicht gesegnet haben, so ist ja unsere Planung für den XXL-Gottesdienst, dass auch da Kindersegnung stattfinden kann für Menschen, die das gerne möchten, für ihre Kinder. Wenn du also mit Christus auferweckt bist, wenn du also, ich sage es mal so, wenn du weißt, dass Christus dich angesprochen hat, wenn du weißt, dass Christus dich eingeladen hat und du dich entschieden hast, Christus zu folgen, so Paulus an die Kolosser, so sucht, was droben ist. Also mit der Entscheidung für Jesus Christus ist nicht alles erledigt. Mit der Entscheidung für Jesus Christus und mit dem Beginn sozusagen der Nachfolge, da beginnt erst ein Prozess, ein Wachstumsprozess. Das geht nicht von allein. Älter wird man von allein. Reifen, Persönlichkeit hat etwas damit zu tun, dass wir lernen, dass wir bewusste Lebenserfahrungen machen, dass wir Entscheidungen treffen für bestimmte Dinge, gegen bestimmte Dinge. So reifen wir und so lernen wir, wenn wir uns sozusagen im Leben bewegen, in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Denken wir daran, dass wir vielleicht einem Menschen begegnen, der plötzlich völlig unvermittelt bei mir zu Hause in die Küche reinkommt und sich neben die Ehefrau stellt, die gerade kocht. Ich kann nicht so gut kochen wie sie. Und dann plötzlich beginnt er mitzurühren, gibt Tipps und man staunt und stutzt und denkt mal, hallo, wieso kannst du das? Und dann kommt raus, dass jemand in seinem früheren Leben oder in seiner ganzen Lebenszeit immer mit Menschen zu tun hatte, die gerne kochten und eigentlich sein Leib und Leben, Hobby, Lebenshobby, er kocht gerne. Das kann er nur, weil er sich entschieden hat oder weil sein Weg in einer Weggemeinschaft war mit Menschen, die kochen konnten, vielleicht mit einem Restaurantbesitzer befreundet war. Können das auch umdrehen, dass man darüber klagt, dass der Computer nicht funktioniert und einer sagt, zeig mal, und sich hinsetzt und tick, 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 lack, lack, zack, 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 und mit einem Mal gehen Sachen, man dachte, ich wusste gar nicht, dass mein Computer fliegen kann. Aber der hat es halt hingekriegt, jetzt schwebt er, der steht nicht mehr, der schwebt. Warum auch immer, er weiß es. Weil es jemand ist, der an dieser Stelle sich in seiner Ausbildung mit dieser Materie beschäftigt hat. Das hat ihn geprägt. Das hat ihn ausgezeichnet. Wenn ihr also mit Christus unterwegs seid oder auferweckt seid am Start, wenn ihr mit Christus gestartet seid, wenn ihr mit Christus in eurem Leben unterwegs seid, dann, und das ist etwas, was danach sozusagen gesetzt ist, sucht. dann fangt an, euch zusammen, miteinander, alleine, wie auch immer, fangt an, euch zu interessieren für das, was in Christus Jesus an Leben, an Reichtum, an Tiefe verborgen ist. Dann guckt auf den, wo das Leben herkommt. Guckt auf Christus Jesus. Trachtet nach dem, was da oben ist. Also es geht um Suchen, das ist also nicht etwas, wo man sagen muss, einmal gucken, schon gefunden. Das ist nicht Suchen. Suchen ist wirklich sich aufmachen, Dinge hochheben, schauen, wo etwas ist. Habe ich es hier hingelegt, habe ich es dort hingelegt? Ich habe diese Woche ein Blatt gesucht. Ich habe mein ganzes Büro umgegraben. Gesucht. Es braucht Zeit, man nimmt andere Sachen in die Hände, man macht Entscheidungen. Das kann schon längst weg, das ist total verjährt, das kann ich wegwerfen. Man stapelt neu um, man breitet neu aus, man sortiert wieder. Sucht. Jesus sagt, wer sucht, wird finden. Es dauert seine Zeit. Ich muss wissen, was ich suche. Und manchmal ist es ja so, dass man auch während man sucht und so hektisch durch die Wohnung läuft, jemand fragt, was suchst du denn? Was suche ich? Leben in Christus, Leben mit Jesus, Leben in der Nachfolge, da muss ich mich orientieren, da muss ich schauen, da muss ich mich aufmachen. Trachtet nach dem, was droben ist. Richtet, so heißt es in einer englischen Übersetzung, richtet euren Sinn auf das, was vor Gott ist, was bei Gott ist. Und dann beginnt geistliches Wachstum. Wenn ihr dann weiterlest, ich muss umblättern, aber wenn ihr weiterlest, dann kommen einige markante Worte des Paulus im Kolosserbrief. Er beginnt sozusagen, so ertötet denn, oder im Englischen so wunderbar formuliert, bringt zu Tode, tötet, bringt zu Tode, was irdisch ist in euren Gliedern. Und dann werden so Sachen genannt, die sozusagen damit identifiziert sind als etwas, was in diese Welt zu dem irdischen sozusagen Wertesystem gehört. Nämlich Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Habsucht ist die Sucht, etwas besitzen zu wollen. Sich im Besitz zu vergewissern und auszudrücken. Götzendienst. Das soll nicht gefunden werden. Wenn das sozusagen etwas ist, nach dem wir streben, bringt es uns in die Irre. Es nimmt uns auf Seitenwege, die nicht gut sind. Es führt uns, wenn wir so wollen, über Straßen mit Schlaglöchern und wir enden am Ende bös. Um solcher Willen, Dinge willen, kommt der Zorn Gottes. Das will Gott nicht. Und da kann Gott stinksauer werden. Stinksauer werden. Und wir alle kennen das, dass es Dinge gibt, die uns richtig, richtig stinkig und richtig sauer machen. Das sind von mir aus Kleinigkeiten, da hat man schon so oft drüber geredet, sind so Haltungen der Ignoranz, dass man seine Schuhe immer mitten im Weg stehen lässt, dass man drüber fällt, dass man den Teller eben nicht abspült wie versprochen und die Küche irgendwann elend nach Fisch stinkt, weil der Teller schon 3 Tage dort ist. Oder weil Kinder ihre Essensteller unter dem Bett verstecken, je tiefer, je weiter nach hinten und sie dann nur vergessen haben, runterzutragen seit 4 Wochen. Man wundert sich, warum das Besteck und das Geschirr immer weniger wird im Schrank. Es gibt so viele Dinge, die diese Rolle spielen, wo man so sauer wird. Wo man wirklich im Grunde genommen dem anderen deutlich macht, wir haben schon so oft drüber geredet und du weißt, dass ich das nicht will. Und Gott könnte genauso sagen, du weißt, dass ich das nicht will. Ich will das nicht. Weil es mich nicht ehrt und weil es nicht von mir kommt und weil es eigentlich, dieser Weg zerstört dich. Und ich bin gekommen, dich auf einen anderen Weg zu holen und einzuladen. Paulus schreibt an den Kolossern, ihr seid darin einst gewandelt. Das war mal so. Ihr habt das alle kennengelernt. Keiner von uns kann sagen, oh, damit habe ich nichts mit zu tun. Seit meiner Kindheit bin ich fromm, edel, gerecht und fein. Wir haben alle diese Züge, diese Haltungen, diese Tendenzen in uns. Mehr und weniger. Aber wir haben sie. Einst wart ihr darin, in diesem Leben. Jetzt aber legt das alles ab. Wohlgemerkt, wir reden über Menschen, die sich bereits entschieden haben für Christus. Wir reden über Menschen, die schon auf dem Weg der Nachfolge sind. Paulus hat sie angesprochen als, ihr seid jetzt erweckt mit Christus. Neues Leben ist in euch. Aber dieses Leben gilt es zu pflegen und zu entfalten. Dieses Leben gilt es zu mehren. Es gilt dafür zu sorgen, dass das neue Leben von Christus gute Voraussetzungen hat, in dir zu gedeihen und zu blühen. Und dazu gehört, dass man bestimmte Dinge, die das zerstören, unterlässt oder vermindert oder daran arbeitet, dass es weniger wird. Legt diese Dinge ab. Und jetzt kommt eine neue Reihe von Dingen, die uns vielleicht viel näher liegt als die erste. Da geht es darum, um Zorn, um Wut, um Bosheit, um Lästerung, schändliche Rede. Also alles so emotionale Sachen, die mit Worten zu tun haben. Da merke ich, ich sage das mal so, wenn man Auto fährt, kriegt man mit, wie geheiligt man ist. Dann merkt man, ob man wütend wird, weil wieder einer versucht, so langsam wie möglich zu fahren. Oder ob man für sich selber damit, mit Gott ins Gespräch kommt, sagt, Herr Jesus, entweder ich überhole ihn jetzt, dann gib mir Gnade, oder schenk mir jetzt einfach Geduld, dass ich hinter dem in Ruhe weiterfahren kann. Und dann erlebe ich, so wächst man. Dann erlebe ich, dass Geduld ein schönes Lebenselixier ist. Dass wenn man geduldiger hinter dem herfährt, man weniger wütend ist, der Blutdruck nicht so hoch steigt und insgesamt so der gesamte Körper entspannt. Nur so als ein Beispiel. Lästerung. Wie oft reden wir über Menschen unter dem Deckmantel des Austausches und der besorgten Haltung um den anderen, aber eigentlich lästern wir. Schandrede. Wie viel von dem, was wir reden, ist manchmal wirklich nicht so super. Ganz ehrlich. Und geht es nicht darum, ein Bild aufzubauen von makelloser Heiligkeit. Mir geht es eher darum, ein Bild zu wagen, zu sagen, das ist der Weg, auf dem wir lernen, wo wir wachsen können. Da sind wir alle drauf, auf diesem Weg, und da gilt es, die Herausforderung von Christus zu entdecken. Was heißt es, nach Christi Leben, nach Christi Weisheit, nach Christi Kraft, nach der Orientierung durch das Wort Gottes zu trachten, wenn ich merke, ich habe an der Stelle wirklich Probleme. Ich habe dort wirklich Not. Mir geht der Zorn so oft mit mir durch. Das will ich nicht, aber es ist leider so. Wie kriege ich das hin? Vielleicht hilft es einfach mal, die Macht des Zorns dort zu durchbrechen, dass ich ihn sozusagen ans Licht hole und mit jemandem im Lichte Gottes darüber rede. Das macht mir Not. Kannst du mit mir beten? Trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nach dem, was an Kraft, an Möglichkeit der Veränderung bei Christus verborgen ist. Wir haben gesagt, wir wollen im nächsten Jahr wachsen. Im Glauben. Das soll so für das nächste Jahr ein Akzent sein. Dieses Jahr war der Akzent, ich weiß nicht, ob ihr es entdeckt habt, über den Glauben reden lernen. Wir haben in diesem Jahr viele Aktionen gehabt, wo es darum ging, eingemündet in den Buscafé über den Glauben zu reden. Das wollten wir. Und wir hatten den Eindruck gehabt, das ist auch ganz gut gelungen. Wir haben empfunden, das hat sich gelohnt. Wir wollen das nicht aufgeben, das ist jetzt nicht erledigt. Aber es war ein Akzent, wo wir das besonders gefördert haben. Und im kommenden Jahr wollen wir unser Augenmerk darauf richten, im Glauben wachsen. Wie geht das? Wenn Paulus schreibt, ihr habt den alten Menschen samt seinem ganzen Tun ausgezogen und habt den neuen Menschen angezogen, der erneuert ist, nicht wird, ist. Das ist in Christus schon da, zur vollen Erkenntnis nach dem Bild seines Schöpfers. Und wo er dann wieder einlädt und deutlich macht, legt also an als Auserwählte Gottes, als Heilige, als Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertragt einander. Das ist die geistliche Wirklichkeit. Ertragt einander. Nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat. Verzeiht einander, wenn einer gegen den anderen eine Beschwerde hat und so weiter. Wie geht es? Wachsen im Geistlichen. Wir wollen das befördern. Wir wollen gucken, dass wir verschiedene Themen anbieten, wo wir sagen, in einem Seminar dieser Art wird dieser geistliche Aspekt zu wachsen gefördert. Wir haben noch keine Termine, wir haben vor, im neuen Jahr ein Dienstseminar anzubieten, wo es darum geht, welche Gaben habe ich, welche Persönlichkeit bin ich und wo kann ich mich einbringen zur Ehre Gottes. Wir haben vor, in diesem Jahr etwas zu tun, was ihr zum Beispiel im Kapitel 4, Vers 2 findet. Seid beharrlich im Geist, dabei wachsam seid beharrlich im Gebet, seid wachsam mit Danksagung. Betet auch für uns. Wir wollen versuchen, einige Tage eine Fasten- und Gebetszeit zu haben als ganze Gemeinde, wo wir beten üben. Wir werden versuchen, auch das Stichwort Gebet aufzunehmen in Lehrabenden. Welche Art des Betens gibt es? Wie betet man? Erhörlich, richtig, vollmächtig, feierlich, kann man ganz viele Worte für nehmen. Wachsen im Glauben. Wenn wir dieses Kapitel weiterlesen, ich will das nur andeuten, entdecken wir Folgendes. In der Nachfolge Jesu Christi geht es nicht nur um mich und meinen Herr Jesus unter vier Augen. Das auch, da beginnt es. Das ist sozusagen die Nahtstelle, das ist die Zelle, das ist der Moment, wo es entschieden wird, ob ich wachsen will und nicht oder nicht. Das ist ganz entscheidend, ob ich es will, ob ich trachte, ob ich suche, ob ich mich entscheide, ob ich die Entscheidung und den Ruf Jesu beantworte. Das ist meine Sache, ja. Aber Jesus macht deutlich, Paulus schreibt es hier, und das ist eigentlich immer so, wie Gott auch redet. Gott gebraucht, wenn er uns Dinge sagt, immer auch das Wort und Menschen. Es ist nicht so, wie viele glauben, das macht der Herr nur mit mir allein aus. Nein, Gott gebraucht immer Menschen und sein Wort. Und ich kann euch etwas sagen, manchmal gebraucht Gott Menschen, von denen ich den Eindruck gehabt hätte, ja, den hätte es nicht gerade nehmen müssen. Aber es ist dann vielleicht auch eine Frage des geistlichen Reifens, zu hören und zu entdecken, was sagt Gott mir durch meinen Bruder oder meine Schwester. Und das, was Paulus hier aufzeigt, ist zum Beispiel die Gemeinschaft, in der ihr untereinander unterwegs seid, als Menschen, die ihr Jesus kennt, ist gefährdet. Und zwar gefährdet von Unterlassung. Er beschreibt, ertraget einander und verzeiht einander. Er sagt es an einer anderen Stelle, heißt es, verlasst nicht eure Versammlungen, sondert euch nicht ab, geht nicht raus unter dem Gesichtspunkt, ha, da ist eine gestörte Beziehung, ich vermeide sie, ich gehe. Es gibt viele Menschen, die sind ihre ganzen Persönlichkeit so gestrickt, alles, was Konflikt ist, was konfliktträchtig ist, was schwierig wird, das wird vermieden. Es wird hakelig in einer Familiensituation, irgendeiner steht auf und sagt, ich gehe mal eben Kaffee kochen. Ja, super. Nein, du bleibst jetzt hier. Das wird jetzt durchdiskutiert. Paulus beschreibt es, unterlasst nicht diese Arbeit, ertragt einander. Manchen Menschen und manchen Bruder, manche Schwester, da ist die Bibel herrlich realistisch, aber es bleibt der Auftrag, die kann man auch nur ertragen. Da ist mit herzlichster Gemeinschaft und ein, wir Herz und Herz vereint zusammen. Also richtig so, ach, da schmelzen wir so wie Butter ineinander. Nein, das ist nicht die Wirklichkeit. Da ist die Bibel nüchtern. Wir sind manchmal sowas von verschieden, wo man sagen muss, was Christus will, ist, lasst einander stehen, ertragt einander. Ja, aber der hat doch gesagt und gemacht. Und da sagt der Herr, verzeiht einander. Soll ich dem jetzt vergeben? Ja. Und wenn nicht, dann wirst du ein bitterer, alter, böser Mann, ist die Antwort Gottes. Du vergiftest dich selbst, wenn du nicht vergibst. Das ist die Wirklichkeit. Nicht schön, aber Paulus beschreibt sie. Verzeiht einander, wenn einer gegen den anderen etwas hat. Und die Begründung ist, wie der Herr euch verziehen hat. Gott ist auch nicht an unserer Schuld stehen geblieben. Er hat uns vergeben, um ein neues Miteinander möglich zu machen. So sollt auch ihr handeln. Legt das Band der Liebe, das Band der Vollkommenheit an. Der Friede Christi regiere in euren Herzen, denn zu ihm seid ihr berufen in einem Leib. Seid dankbar. Wie kommt Friede Christi in mein Herz? Wir könnten es so machen, wie es danach heißt, dass wir einander Wort Gottes zusprechen, uns an Wort Gottes erinnern oder dass wir anfangen zu singen. Anfangen zu singen, zu loben, zu danken. Wenn wir singen und loben und danken, dann brudeln wir nicht, dann grübeln wir nicht, dann richten wir nicht, dann lästern wir in unserem Inneren nicht. Wir jubeln, wir danken, wir preisen Gott. Und das hinterlässt ihn mir in meinem Geist Spuren. Paulus geht noch weiter. Ich will jetzt nur die Dinge ansprechen. Ich weiß, ich werde darüber einmal reden müssen, aber heute tue ich es nicht. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Und die Männer, hören jetzt bitte zu. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Da schreibt Paulus nicht, ihr Männer, ertragt eure Frauen. Da schreibt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen. Und interessant, das schreibt jetzt allerdings wirklich, seid nicht bitter gegen sie. Wer Christus nachfolgt, kriegt auch den Auftrag, in seine Ehe hinzugucken, wie man dort miteinander umgeht. Wer Christus nachfolgt, kriegt auch mit die ganze Kinderschar auf den Schirm, ihr Kinder, seid euren Eltern in allem Gehorsam. Das ist wohlgefällig vor dem Herrn. Und die Väter kriegen noch eine hinter die Löffel. Ihr Väter, verbittert eure Kinder nicht, damit sie den Mut nicht verlieren. Ich denke mal, wie modern ist Paulus? Ihr Väter, verbittert eure Kinder nicht, damit sie den Mut nicht verlieren. Dann geht es um die Haltung sozusagen von Sklaven, von Arbeitnehmern. Es geht um die Haltung von Arbeitgebern. Und es geht am Ende darum, wie kriegen wir das eigentlich alles gebacken? So viele, so ein großes Aufgabengebiet geistlich zu wachsen, in so verschiedene Bereiche rein. Wie kann das gelingen? Hast du einen Tipp, Paulus? Ja, hat er. Seid beharrlich im Gebet. Seid dabei wachsam mit Danksagung. Wir wollen im nächsten Jahr wachsen im Glauben. Wir wollen versuchen, an verschiedenen Stellen unterstützende Angebote zu geben, dass es uns gelingt, geistlich zu reifen und uns zu entwickeln. Wir wollen das gute begonnene Werk, über den Glauben zu reden, fortsetzen. In Gesprächen mit Asylanten, mit Menschen, die hier Heimat suchen. Wir wissen nicht, was Gott da noch auf uns zubringt, das wissen wir nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall aufmerksam sein, wir wollen wachsam sein, wir wollen im Gebet hören. Wir wollen sozusagen nicht aufhören, von Christus zu erzählen. Deswegen haben wir uns auch entschieden, dieser Bitte, die ja im Gottesdienst geäußert wurde, auch gerne nachzukommen. Wir werden im nächsten Jahr wieder das Buscafé unter uns haben. Wir haben gedacht, das ist eine gute Gelegenheit. Wir haben einmal einen anderen Zeitraum angefragt und der ist sogar schon abgestimmt. Es ist also möglich, wieder das Gewonnene, das Begonnene zu vertiefen, zu reifen und daran zu wachsen, was Gott uns da anvertraut hat. Wachsen im Glauben geschieht dort, wo Menschen sich entscheiden, Christus zu suchen und mit ganzem Herzen danach zu trachten, das Leben sich entfaltet, Nachfolge vertieft und Kompetenz, die Gott mir gegeben hat, nicht sozusagen ungenutzt bleibt, sondern in den Dienst Christi gestellt wird, weil ich seinem Ruf höre und weil ich mich festmache. Oder um mit dem Startbeispiel zu beginnen, weil ich nicht nur ein Auto besitze, sondern weil ich einsteige und fahre, weil ich mich einlasse auf die Gemeinschaft und diese Gemeinde, weil ich mich einlasse auf meinen Weg der Nachfolge in konkreter Gemeinschaft an einem konkreten Ort mit konkreten Menschen. Ich wünsche uns das, dass uns das gelingt und dass wir an dieser Stelle so in unterschiedlicher Weise auch einen Schritt weiterkommen. Das kommende Jahr wird ein Jahr sein, wo wir das Augenmerk darauf richten wollen, geistlich zu wachsen. Wir können Anregungen geben, wir können Impulse setzen. Aber ob du wachsen willst, entscheiden nicht wir und entscheide nicht ich. Das entscheidest du in deinem Herzen. Ob du deinen Sinn, dein Herz, dein Verstand, ob du dich ausrichtest auf dieses Thema, auf Christus zu. Und ob du diesem Ruf hörst, folge mir nach, komm doch mit, lass dich ein. Ich will, dass du wächst, dass du gedeihst. In dieser Gemeinschaft mit diesen Menschen. Hierhin habe ich dich geführt, hier will ich dich haben und hier will ich mit dir weitergehen. Die Frage ist eigentlich, bist du dabei und hast du deine Antwort schon gegeben? Amen.